Zwei Monate lang liefen die Space News bei Radio SKW im Rahmen einer Pilotsendung. Es folgen nun die Ausgaben des Monats Juni 2025. Space News mit Rainer. Die Staatsrat Lehmkuhl ist ein Segelschulschiff, das 1914 in der Schiffswerft Tecklenburg in Geestemünde gebaut wurde. Sie ist eine stählerne Bark und für ihre guten Segeleigenschaften bekannt. Nach einigen Eigentümerwechseln wurde sie 1978 in das Eigentum einer Stiftung überführt und steht seitdem für vielfältige Anwendungen zur Verfügung. Aber was hat das jetzt mit den Space News zu tun? Und hier kommt die ESA ins Spiel. Die Europäische Weltraumorganisation betreibt ein aufwendiges Programm zur Beobachtung und Erforschung der Erde. Im Rahmen dieses ESA-Programms war die Staatsrat Lehmkuhl in den letzten Wochen unterwegs. Zahlreiche junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekamen dabei die Gelegenheit, sich mit dem Thema Meeresforschung zu beschäftigen. Ozeane bedecken 2/3 der Oberfläche der Erde. Sie regulieren das globale Klima und beinhalten eine unfassbare biologische Vielfalt. Ozeane enthalten 97% des Wassers der Erde und sind Lebensgrundlage für Milliarden Menschen. Durch europäische Satelliten werden ständig umfangreiche Meeresdaten erfasst. Während der Fahrt mit der Staatsrat Lehmkuhl hatten die teilnehmenden jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, die Daten der Meere zu beobachten. Diese Daten auch in Zukunft zu verstehen und bewerten zu können, ist ein Ziel der Expedition mit dem historischen Großsegler. Und wer war nun dieser Staatsrat Lehmkuhl? Christopher Lehmkuhl, 1855 in Bergen geboren, war norwegischer Politiker und über 20 Jahre Direktor der Bergener Dampfschiffgesellschaft. Unter anderem setzte er sich intensiv für die Gründung der norwegischen Handelshochschule in Bergen ein, ein Ort der Bildung, genau wie das historische Segelschulschiff, das heute seinen Namen trägt. Space News mit Rainer. Der Gedanke, nicht allein im Universum zu sein, ist vermutlich genauso alt wie die Menschheit selbst. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich systematisch mit der Frage, ob es Leben auf anderen Planeten geben kann. Und hier sind in letzter Zeit zwei spannende Kandidaten hinzugekommen. Zum einen ist es Kepler-725c, der in einem 2500 Lichtjahre entfernten Sonnensystem liegt. Kepler-725c ist etwa 10-mal so schwer wie die Erde, umkreist seine Sonne in etwa 200 Tagen und liegt in der sogenannten habitablen Zone. Das ist ein Bereich, in dem nach Einschätzung der Wissenschaft Wasser als Quelle des Lebens möglich ist. Ob Kepler-725c allerdings ein Gesteinsplanet mit Meeren ist oder einfach nur ein Gasplanet mit hohem Wassergehalt in der Atmosphäre, das konnte bisher nicht ermittelt werden. Ein zweiter spannender Planet ist K2-18b. Er ist nur 124 Lichtjahre von der Erde entfernt, etwa 7-mal so groß wie die Erde und schon seit einigen Jahren ist bekannt, dass er sich in einer habitablen Zone bewegt. Neu hinzugekommen ist, dass auf K2-18b nun neben Methan und Kohlendioxid auch Dimethylsulfid nachgewiesen wurde. Und das ist besonders, weil Dimethylsulfid nach bisherigen Erkenntnissen nur durch biologische Prozesse entstehen kann. Gibt es also vielleicht Leben auf K2-18b? Ich persönlich bin übrigens davon überzeugt, dass wir nicht die einzigen Lebewesen im Universum sind. Allerdings, die Menschheit verfügt erst seit etwa 100 Jahren über die Möglichkeit, mit Radiowellen über die Erde hinaus wahrgenommen zu werden oder diese zu empfangen. Und wenn uns da draußen jemand hört, dann müssten die anderen zu einer sehr gleichen Zeit wie die Menschen auf der Erde entstanden sein. Wenn wir also morgen eine Radiobotschaft zu Kepler-2-18b schicken, dann kommt diese in 124 Jahren dort an. Und wenn dort gerade Mittelalter ist, dann bleibt unsere Botschaft ungehört. Aber theoretisch ist es möglich und das ist doch ein faszinierender Gedanke.
Space News mit Rainer.
Wenn wir an moderne Navigation denken, dann fällt uns zuerst meistens das amerikanische GPS-System ein. Es war einfach zuerst da und wird auch heute noch sehr häufig genutzt. Allerdings gibt es noch weitere Systeme. Zu nennen sind da das chinesische Baidu, das russische GLONASS und mit Galileo ein System aus Europa. Allen gemeinsam ist die grundsätzliche Funktionsweise. Von den Navigationssatelliten werden permanent ihre Positionsdaten und die genaue Uhrzeit übermittelt. Die Navigationssoftware zum Beispiel im Handy wertet diese Daten aus. Sobald von mindestens 4 Satelliten Daten empfangen werden, kann daraus die aktuelle Position berechnet werden. Etwa 25 Satelliten braucht man im Weltall, um einen sicheren Empfang von ausreichenden Satellitendaten sicherstellen zu können. Und da auch Navigationssatelliten eine begrenzte Lebensdauer haben, werden immer mal wieder neue ins All geschossen. GESAT 0104 ist einer der ersten Navigationssatelliten des europäischen Systems Galileo. Ursprünglich für eine Betriebszeit von 12 Jahren ausgelegt, war dieser Satellit über 20 Jahre im Weltraum aktiv. Anfang Juni wurde der Navigationsveteran nun in den verdienten Ruhestand geschickt. Übrigens, das europäische System Galileo ist ein frei zugängliches System. Die Daten werden unverschlüsselt übertragen und erlauben eine Genauigkeit von wenigen Zentimetern. Das ist etwa 10-mal genauer als die Daten von GPS oder GLONASS, bei denen eine hohe Genauigkeit nur für die militärische Nutzung freigegeben ist. Und wie viele Navigationssatelliten sind nun zu empfangen? Wer sich die aktuellen Daten einmal ansehen möchte, der kann dies mit Hilfe einer App auf dem Handy tun. Dazu kann man im App Store der Wahl nach GPS suchen. Programme wie GPS Test oder GPS Status zeigen nicht nur die korrekte Position an, sondern zum Beispiel auch die Anzahl der Satelliten, mit denen diese berechnet wurde. Und auch wenn die Programme auf GPS heißen, Galileo ist immer mit drin.
Space News mit Rainer.
Raumfahrt ist hart, sagt ein Sprichwort. Für die amerikanische Firma SpaceX scheint dieses Sprichwort nicht zu gelten. Sie hat die Weltraumfahrt in den letzten 20 Jahren revolutioniert. Eine Trägerrakete zu entwickeln galt früher als langwieriges Unterfangen staatlicher Institutionen. Die von SpaceX entwickelte und gebaute Falcon 1 schaffte es im dritten Anlauf und nach nur 6 Jahren ins All. Trägerraketen nach dem Start landen zu lassen und sie anschließend wieder starten zu können, galt als unmöglich. SpaceX macht das nun seit fast 10 Jahren. Und einen Schwerlastträger mit 27 Triebwerken zu starten und wieder landen zu lassen, mit der Falcon Heavy zeigt SpaceX auch hier, dass es geht. Möglich wurde diese Entwicklung unter anderem, weil SpaceX Entwicklungsansätze aus der Softwarebranche übernommen hat. Iterative Entwicklung heißt das Prinzip. Dabei sind das Entwerfen, Bauen und Testen schrittweise Prozesse, die gleichzeitig stattfinden und sich gegenseitig beeinflussen. Das Prinzip von SpaceX wurde mittlerweile an vielen Stellen in der Raumfahrt übernommen. In China arbeiten mehrere private Firmen an der Entwicklung von wiederverwendbaren Trägersystemen und können hier erste Erfolge vorweisen. Die Shuquer 3 stieg bis in eine Höhe von 10 Kilometern und landete danach wieder. Der Autobauer Honda hat von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt eine kleine Versuchsrakete entwickelt, die ebenfalls senkrecht starten und landen kann. In Europa liefern sich gleich mehrere Startups ein Rennen um den ersten privaten Start einer Rakete ins All. Und dann ist da noch die New Glenn von SpaceX-Konkurrent Blue Origin. Nach etwa 10 Jahren Bauzeit startete die Rakete im Januar bei ihrem ersten Start erfolgreich ins All. Die Landung der Erststufe gelang allerdings noch nicht. Manchmal aber scheinen Systeme auch an ihre Grenzen zu kommen. Mit dem Starship entwickelt SpaceX eine Schwerlastrakete, die ebenfalls vollständig wiederverwendbar sein soll. Nach ersten erfolgreichen Schritten gab es hier allerdings einige Rückschläge mit gewaltigen Explosionen. Raumfahrt ist eben doch hart.
Die Space News haben dir gefallen? Du hast einen Themenwunsch oder einen Verbesserungsvorschlag? Dann schreib mir per E-Mail an rainer@suko.de oder in den Social-Media-Kanälen unter rasu.kw.